Und vielen Dank auch für die schönen passenden Lieder, die uns auch schon gut auf die Predigt vorbereitet haben. Das Thema von unserer zweiten Predigt in der Reihe zum Jakobusbrief habe ich so überschrieben: Gott gibt nur gute Gaben und er kann auch alles zum Guten wenden. Gott ist ein guter Gott. Wir haben das Vertrauen zu ihm, dass er es gut mit uns meint, dass er vollkommen gut, vollkommen gerecht ist. Er hat uns aber nie versprochen, dass das immer leicht sein wird, dass das immer einfach sein wird. Aber er hat uns versprochen, dass wir sicher ans Ziel kommen. Das ist die Verheißung Gottes. Und gut ist, ich weiß, es fällt uns manchmal nicht leicht, mir auch nicht, dann in den konkreten einzelnen Lebenssituationen zu verstehen und zu erkennen, die gute Absicht Gottes. Und das ist auch manchmal nicht möglich, weil wir das nicht sehen, was Gott vorhat. Wir sehen nicht, welche Ziele Gott da verfolgt. Und unsere Erkenntnis ist immer Stückwerk. Und deshalb fällt es uns manchmal schwer zu erkennen, dass es immer noch die gute Absicht, liebevolle Absicht Gottes ist, was wir gerade so erleben. Die Bibel sagt uns aber ganz klar, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Der Text in Jakobusbrief 1, 13 bis 18, da geht es auch darum, Gott gibt nur, und das möchte ich betonen, nur gute Gaben. Von Gott können keine schlechten Gaben kommen. Und er kann auch alles zum Guten wenden. Robert hat uns letzte Woche schon sehr ausführlich und gut zu dem Brief eingeleitet. Ich möchte ein paar Dinge nochmal aufgreifen oder uns in Erinnerung rufen, damit wir auch den Text hier gut verstehen können. Der Brief des Jakobus selber gibt uns keinen bestimmten Anlass oder Zweck an. Anlass und Zweck müssen aus dem Inhalt erschlossen werden. Der ganze Jakobusbrief ist eigentlich nichts anderes als ein einziger Aufruf zur Tat. Jakobus predigt ein Christentum der Tat. Es geht ihm darum, dass das, was wir glauben, auch in die Tat umgesetzt werden soll. Der Verfasser möchte darauf hinweisen, dass christlicher Glaube lebendiger Glaube ist, tätiger, schaffender Glaube sein muss. Jakobus kann den Glauben nicht als eine Art Ruhepolster gelten lassen. Und im Nachdenken bei der Vorbereitung dachte ich oder kam mir das so, ich denke, Jakobus hat das, was Paulus gelehrt hat, vor Augen gehabt, und zwar die ganz starke Lehre vom Glauben und von der Gnade, wenn wir den Römerbrief nehmen. Ich glaube, an keiner Stelle widerspricht Jakobus dem. Aber offensichtlich haben es, also das könnte sein, dass die jungen Gläubigen damals es vielleicht noch nicht ganz verstanden haben oder sogar vielleicht falsch verstanden haben und den Glauben als eine Art Ruhepolster angesehen haben. Hauptsache, wir glauben und dann ist gut. Alles andere wird gut. Paulus hat ja gesagt, Glaube, keine Werke. Ja, und deshalb habe ich nochmal hier etwas mitgebracht, um uns das nochmal in dieser Weise zur Erinnerung rufen, was Robert letzte Woche schon gesagt hatte. Der Unterschied zwischen Paulus im Römerbrief und auch in den anderen Briefen ist der, wie das hier, Paulus stand vor dem Kreuz. Um gerettet zu werden, allein durch Glaube, allein durch die Gnade, nichts können wir hinzutun, keine Werke. Wir müssen nichts vorweisen, allein durch Glauben und Gnade werden wir gerettet. Jakobus ist nach dem Kreuz, wenn man das jetzt mal so bildlich darstellen. Wenn wir denn allein aus Gnade und Glaube gerettet worden sind, davon redet Jakobus. Und wenn man diese Positionen beachtet, dann fällt uns das auch leichter, denke ich, einzuordnen, zu verstehen. Und genau darum geht es Jakobus. Er will, dass wenn wir denn gläubig geworden sind, allein aus Glaube, allein durch Gnade, dann soll dieser Glaube auch wirksam oder auch sichtbar werden. Er beharrt darauf, dass der Glaube Ergebnisse zeigen muss. Es geht ihm um eine lebendige Verbindung von Glaube und Werke und um diesen Einklang zwischen Bekenntnis und Verhalten. Und dazu habe ich noch ein anderes Bild mitgebracht, und das ist dieses. Diese lebendige Verbindung zwischen Glaube und Werke. Ich weiß, Bilder hinken immer, aber es soll einen Vergleich, es soll etwas deutlich machen. Wenn wir einen Baum nehmen, dann sind die Wurzeln der Glaube und die Krone, die Baumkrone, die Werke. In der Baumkrone wird sichtbar das, was unsichtbar da ist. Ohne die Wurzel kann es keine Frucht geben, kann es keine Baumkrone geben. Und ich glaube, das Bild macht es in einer gewissen Weise deutlich, wie wichtig diese Verbindung ist. Und ich glaube, darum geht es auch Jakobus. Er will sagen, ohne Werke ist der Glaube tot. Und immer dann, und deswegen fing Jakobus ja auch so an, letzte Woche haben wir davon gehört, von Robert, freut euch, wenn ihr in Anfechtung fallet, wenn ihr in Bedrängnis fallet. Ja? Weil, wenn dann die Baumkrone, der Baumstamm vom Sturm und vom Unwetter hin und her geschüttelt und gerüttelt wird, wachsen die Wurzeln. Das wissen wir, wenn ein Baum irgendwo in einem geschützten Raum, sagen wir mal in einem Gewächshaus wachsen würde oder wächst, oder sogar manchmal in einem Wald, umgeben von schützenden großen Bäumen, und dann nimmt man irgendwann mal diese schützenden Bäume weg, und so ein Baum, manchmal hohe Bäume, stehen an vorderster Front, und dann kommt ein Sturm und dann sehen wir, wie sie umkippen. Diese Bilder kennen wir aus der Realität, ja? Weil sie nicht erprobt waren, und deshalb sind die Wurzeln nicht entsprechend gewachsen. Es ist eine große Krone da, wenig Wurzeln. Und ich glaube, das war der Gedanke vom letzten Sonntag, von das, was wir gehört haben, dass unser Glaube gefestigt werden soll, erprobt werden soll. Und heute Morgen, als ich nochmal an der Predigt saß, guckte ich raus in unseren Garten, und wir haben auch ein paar Bäume, wir haben einen großen Apfelbaum, einen Kirschbaum, die sehen im Moment total unattraktiv aus. Kahl, da ist kein Blatt dran, geschweige von Frucht. Eigentlich müsste man sagen, weg damit, ja? Warum steht er da? Der sieht nicht aus, bringt auch nichts. Aber ich habe mir sagen lassen, genau in dieser Zeit wird Wurzelarbeit gemacht. Ja? Und so sind vielleicht Krisenzeiten, so sind Anfechtungszeiten in unserem Leben. Da wird Wurzelarbeit gemacht. Ja? Das geht nicht bei Sonnenschein. Das geht nicht beim Lesen. Das können wir nicht theoretisch lernen. Sondern das ist diese unattraktive, kalte Zeit, harte Zeit. Wir alle mögen den Winter in der Regel nicht. Es sei denn, es schneit schön. Ja? Aber, und wie gesagt, so ein Baum sieht auch nicht schön aus jetzt. Aber wir wissen genau, es wird noch ein paar Wochen, ein paar Monate dauern und dann kommen wieder die Knospen. Dann wird wieder das Leben kommen und dann kommt hoffentlich auch wieder die Frucht, die schönen Äpfel und die Kirschen am Baum. Ja. Mir hilft dieses Bild Jakobus zu verstehen. Es geht um die Verwirklichung des Glaubens im Alltag. Und insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Brief. Und ich denke, das ist für uns wichtig, für uns heute und jetzt, hier in Deutschland, hier wo wir sind, dass unser Glaube Wirklichkeit wird im Alltag, dass er sichtbar wird. Der Glaube muss sich in der Tat beweisen und bewähren und im Alltag sein Echtheitssiegel empfangen. Ja, im Alltag muss unser Glaube sein Echtheitssiegel empfangen. Zusammengefasst ist diese Aussage in Jakobus 2, Vers 20, der Glaube ohne Werke ist tot. Und ich glaube, das ist das, was Jakobus meint. Lebendiger Glaube ist immer ein angefochtener Glaube. Gott belastet seine Auserwählten, damit das Schiff des Glaubens Tiefgang bekommt und den Stürmen des Lebens zu trotzen vermag. Unser Glaube muss belastbar werden. Jemand sagte, heute sind tragende Christen mehr denn je gesucht. Denn Christen, die man tragen muss, gibt es genug. Und wir alle profitieren davon, ich auch. Es gibt Zeiten, wo ich dankbar bin, dass ich getragen werde. Ja? Und ich denke, wir alle kennen das. Ja? Und dafür muss unser Glaube gefestigt werden. Der Text für heute, Verse 13 bis 18. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine Lieben, alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Er knüpft an das, was wir letztes Mal gehört haben, gesagt wurde, dass wir uns freuen sollen darüber, wenn wir mancherlei Anfechtungen, wenn wir Bedrängnis erleben, ja, weil dadurch unser Glaube gefestigt wird. Und er sagte in Vers 2, letzte Woche haben wir davon gehört, ich gehe noch einmal kurz zurück, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also Anfechtung soll Standhaftigkeit, Bewährung oder Ausharren oder Geduld, sagt eine andere Übersetzung, bewirken. Und das wiederum soll ein vollkommenes Werk, das Ausharren oder die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist die gute Absicht Gottes. Und das hat Jakobus im Sinn. Und wenn man das so sieht, also ist Anfechtung gut, weil es Gutes bewirkt. Also können wir daraus schließen, Anfechtung kommt von Gott. Das war der Gedanke, glaube ich, der Gedankengang. Und dann sagt Jakobus hier, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Gemeint ist eine Unerschütterlichkeit, eine geistliche Zähigkeit, die dem Übel verbissen trotzt, die sieghafte Beharrlichkeit eines Kämpfers. Also das als Ergebnis. In Vers 13 wird die Versuchung in ihrem Verhältnis zu Gott betrachtet. Hier sehen wir nochmal den Text in Vers 13, die Versuchung im Blick auf Gottes Wesen. Gott ist unversuchbar vom Bösen. Ja. Gott, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Gott ist unantastbar vom Bösen. Gott ist vollkommen. Er ist heilig. Das Böse reicht nicht an Gott heran. Es gibt keine Vermischung zwischen Finsternis und Licht, zwischen dem Guten, Heiligen, Vollkommenen und dem Bösen. Damit ist das die vollkommene Heiligkeit Gottes betont. Ja? Also von daher ist das ausgeschlossen. Auch wenn die Anfechtungen Gutes bewirken in unserem Leben, und hier möchte ich erinnern an das, was wir bei der Textlesung gehört haben, ja? Was Josef sagte. Ja? Die Brüder meinten es böse, aber Gott hat es genutzt, zum Guten. Hier könnte man auch sagen, Gott kann auf krummen Zeilen gerade schreiben. Ja? Aber Gott versucht niemand zum Bösen. Gott hat nicht die Absicht, uns zum Bösen zu Fall zu bringen. Zweitens, die Versuchung im Blick auf Gottes Verhalten. Gott selbst versucht niemand. Gott und Versuchung zum Bösen sind unvereinbar. Das geht nicht. Das wäre inkonsequent. Das würde nicht Gottes Wesen entsprechen. Gott ist kein Versucher zum Bösen, sondern das kommt vom Bösen. Und wir werden gleich lesen, woher das kommt. Vers 14 sagt uns, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Hier wird die Versuchung in ihrem Verhältnis zum Menschen betrachtet. Jakobus nennt die wahre Herkunft der Versuchung. Sie gehen nicht auf Gott, sondern auf die eigene Begierde zurück. Jeder wird von seiner eigenen Begierde versucht. Damit ist der wahre Quellgrund der Versuchung ganz in das Innere des Menschen verlegt. Wir sind schnell geneigt, dann in erster Linie das dem Teufel zuzuschieben. Ja, und der Teufel ist der Ursprung und von ihm kommt das Böse. Aber hier sagt er, ganz tief in uns gibt es eine Begierde. Und das ist das, was jeder Mensch hat. Das ist die Folge des Sündenfalls. Er personifiziert hier die Begierde. In uns ist die Begierde, die quasi das verursacht, die aktiv geworden. Das heißt, sie tritt als ein persönliches Wesen auf. Ihre Wirksamkeit wird hier mit zwei Begriffen beschrieben: gereizt und gelockt. Diese Begierde in uns, diese sündige Erbanlage, könnte man sagen, die einem jeden Menschen ist. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, dass da ist niemand da, der sich rühmen kann und der sagen kann, ich bin aber irgendwie nicht so schlecht und ich habe in mir etwas Gutes. In mir ist ein guter Kern. Das ist das, was ja auch heute die Allgemeinheit so annimmt. Nein, die Bibel sagt, in uns ist nicht dieser Gute, in uns ist diese Begierde, die uns reizt und lockt zum Bösen. Diese Begriffe, wenn man sie untersucht, das Reizen bedeutet ziehen und fortreißen. Da ist diese Begierde in uns, die uns ständig immer wegziehen will, wegreißen will, fortreißen will. Und der zweite Begriff, locken, kommt vom Ködern oder Verlocken. Ja. Beide Begriffe werden sonst von der Jagd, besonders vom Fischfang, gebraucht. Jakobus möchte die unheimliche und verführerische Macht der Begierde aufzeigen. Wie man Fische fängt. Nick könnte uns da jetzt einen Vortrag vorhalten. Ja? Wie man Fische fängt. Ich bin ein paar Mal mit ihm mitgewesen. Ja? Und man macht die Köder schön drauf, ne? Und dann fängt man Fische. Große Fische, gute Fische. Ja? So, und dieses Bild verwendet. So geht unsere Begierde mit uns um. Der Mensch unterliegt ihren Verlockungen leicht wie Fische dem Köder. Das ist das, was er hier aussagen will. Und umso mehr müssen wir auf der Hut sein, wenn wir das verstehen, was da abläuft in uns. Vers 15 lesen wir: Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, und die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Vers 15 schildert, wie es unerbittlich und folgerichtig weitergeht. In einer Kettenreihe wird der Weg von der Begierde über die Sünde zum Tod aufgewiesen. Auf die erste Stufe kommt die Begierde. Erst kommt diese Begierde in uns, die da ist, die in einem jeden ist. Und mir hat das nochmal geholfen in diesen Tagen, wo ich darüber nachgedacht habe. Ja, dieser tägliche Kampf in uns, ja. Über diesen Kampf reden wir nicht oft. Das ist so etwas, was in uns geschieht, ja. Aber wir sind täglich herausgefordert. Und das ist alles in uns. Das ist nicht nur von außen. Das ist, ja, das, ich glaube, von außen gibt es die Welt mit all ihrer Lust und der Teufel ist da. Aber Ansprechpartner für die Welt sozusagen ist unsere Begierde in uns. Und die hat jeder in uns, ja. Und hier heißt es, das zu verstehen und da auf der Hut zu sein. Und vor allem die Konsequenzen durchzudenken. Und hiermit kann man sie deutlich nochmal sagen. Also Begierde, und er spricht ja von einem Bild der Empfängnis und der Geburt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, so wie ein Mensch, wir Empfängnis erleben, dann die Geburt. Wenn die Empfängnis stattgefunden hat, dann gibt es eine Geburt. Ja? Es dauert noch etwas, aber dann kommt es irgendwann mal folgerichtig zu einer Entbindung, zu einer Geburt. Und so ist es auch hier mit der Begierde, die Sünde gebiert. Und dann die logische Konsequenz, nur eine Frage der Zeit, kommt der Tod. Ja? Es sei denn, wir unterbrechen. Und immer ist da möglich, ja, durch die Vergebung, durch die Gnade Gottes, kann diese konsequente Folge unterbrochen werden. Und das ist ja das Evangelium. Da ist ja Jesus Christus reingekommen, um diesen Zwangsablauf zu unterbrechen. Vers 16 warnt mit der Aufforderung: Irrt euch nicht oder lasst euch nichts vormachen. Lasst euch nicht verführen von einer gefährlichen Verblendung. Und diese Verblendung besteht in der Annahme, Gott selbst sei die eigentliche Ursache der Anfechtung und Versuchung. Deshalb sagt er, Gott versucht niemand, ja, sondern in uns, die Begierde. Ein ganz großes Problem ist, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir in der Veränderung leben wollen, wenn wir wachsen wollen, dass wir Schuldverlagerung machen, dass wir, da ist die Schuld und dort ist die Schuld. Und ja, bei Adam und Eva war ja, Adam sagt ja dann, die Frau, die du mir gegeben hast, Eva, ja, die hat mir gegeben. Ja. Und die Eva sagt dann, ja, die Schlange. Ja. Also jeder schiebt die Schuld immer von sich. Und wir sind auch manchmal schnell dabei, die Situation und der Mensch und der in uns, über das wir herrschen sollen, über das wir Verantwortung tragen. Das ist Jüngerschaft, Disziplin üben, Selbstbeherrschung üben. Genau, und da sind wir nicht alleine. Da ist das Evangelium, Christus ist da, er ist für uns gestorben und jederzeit dürfen wir aus dieser Gnade Gottes annehmen und die wir auf dem Weg zum Tod sind, auf dem Weg zur Hölle sind, können umkehren, können Buße tun und uns auf dem Weg zum ewigen Leben machen. Und davor warnt er hier, dass wir uns hier nichts vormachen und nicht uns verblenden lassen. Gott selbst legt im Folgenden dar, dass Gott Geber von nur guten Gaben ist. Jede gute Gabe und vollkommene Gabe, ich mache nochmal den Text hier, Vers 17, alle guten und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Damit nennt Gott die Quelle der guten Gaben. In Gott ist das absolut Gute verkörpert. Jakobus betont daneben die Unwandelbarkeit Gottes. Er bleibt unverändert, nämlich hinsichtlich seiner Eigenschaft, nur gute Gabe schenken zu können. Weil Gott gut ist, kann der nichts anderes. Er kann nur Gutes geben. Und diese Unwandelbarkeit finde ich auch so gut. Ja. Unser Grundproblem ist ja oft das mangelnde Vertrauen. Wir wissen ja, vom Kopf her wissen wir, dass Gott gut ist. Und dass er nie was böse Absichten mit uns hat. Und dennoch gibt es Situationen, wo wir dann uns nicht ganz sicher und nicht ganz uns Gott anvertrauen können. Ja. Weil wir irgendwie nicht wagen, den Schritt außerhalb unseres Bootes zu machen. Weil wir nicht sicher sind. Ja. Oder wenn uns was etwas begegnet, ja. Und bei Gott dürfen wir wissen, bei Gott gibt es keine Veränderung. Ja? Ich merke so im Umgang mit Menschen, wenn jemand da ist, der heute so ist und morgen anders ist, dann kann ich ihm nicht vertrauen. Dann weiß ich nicht, was passiert heute. Ja? Wie ist er heute drauf? Wie reagiert er heute? Aber dann gibt es Menschen, wo ich genau weiß, der hat Prinzipien. Auch wenn wir das nicht abgesprochen haben, ich weiß, wie er ungefähr reagieren wird. Und das gibt Vertrauen. Das sind Leute, die Autorität in meinen Augen haben. Für mich ist das so ein bisschen ein Spiegel von dem, was Gott ist. Ja? Bei Gott wissen wir hundertprozentig, ja? Er verändert sich nie. Da wird es auch keine einzige Ausnahme geben, auch nicht im Geringsten. Da können keine äußeren, egal welche Einflüsse, darauf Einfluss nehmen, sondern Gott ist gut und vollkommen. Und dieses Vertrauen, das muss tief in unseren Herzen verankert sein, das muss wachsen. Und das ist das, glaube ich, was Jakobus hier sagen will. Vers 18 nennt ein Beispiel für eine gute Gabe. Ja, Vers 18, lesen wir nochmal Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Also er sprach ja davon, dass alle gute Gaben von oben kommen, von Gott, oder von Gott kommen nur gute Gaben. Und jetzt bringt er in Vers 18 ein ganz konkretes Beispiel und ein ganz wichtiges Beispiel. Und es geht hier von der Wiedergeburt des Menschen. Das ist eine gute Gabe. Er nennt als erstes den Grund dafür. Der Grund, gemäß seines Willens hat er uns geboren. Wir waren tot, der Sünde erlegen, und nun hat Gott uns das neue Leben geschenkt. Wir sind wiedergeboren. Es ist wieder wie vorher, er von der Empfängnis und Geburt sprach, so auch jetzt wieder. Gott schenkt uns die Geburt. Grund unserer Wiedergeburt ist der freie und souveräne, auf das Heil des Menschen gerichtete Liebeswille Gottes, so könnte man das sagen. Weil Gott es wollte. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Gott will, sein heiliger Wille ist es, dass alle Menschen gerettet werden. Wir lesen in der Bibel, dass Gott will, dass alle das Heil erfahren, aber nicht alle erwidern, gläubig auf das Angebot Gottes. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen, so lesen wir es in der Bibel, und damit seine eigene Souveränität Stück weit eingeschränkt, freiwillig eingeschränkt. Genauso wie Gott allmächtig ist, er kann alles, aber wir sagen, er kann nicht sündigen. So könnte man das hier vielleicht auch vergleichen. Gott hat den Menschen geschaffen mit einem freien Willen und er will zwar, dass alle gerettet werden, er will nicht, dass irgendjemand in die Hölle geht, er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Und er hat uns diesen freien Willen gegeben. Und er zwingt niemand, er wird niemanden zwingen, und deshalb kommt hier jetzt diese andere Komponente. Ich glaube schon, dass die Souveränität Gottes und der freie Wille Gottes über den freien Willen des Menschen steht. Aber Gott hat sich in einer gewissen Weise eingeschränkt und hat gesagt, okay, das ist die Einladung. Ich möchte so gerne, dass du mein Kind wirst. Ich möchte so gerne, dass du gerettet bist, dass du im ewigen Leben bist. Aber hier ist das Angebot, du darfst es annehmen. Und wir wissen, dass leider viele dieses nicht annehmen. Das Mittel dieser Wiedergeburt nennt er hier durch das Wort der Wahrheit. Das Wort Gottes, eine schöpferische, lebensschaffende Macht. Das ist das Mittel. Der Grund ist sein Wille, weil er es will. Er will nicht, dass jemand verloren geht. Und das Mittel war das Wort der Wahrheit. Und das Ziel, das ist das dritte hier in diesem Vers, damit wir gewissermaßen Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. Das meint den Unterpfand des Ganzen, ein Anfangsstück könnte man es auch nennen, welches Hoffnung und Gewähr dafür ist, dass das Übrige auch noch folgen wird. Deswegen Erstlingsfrucht. Die Wiedergeburt des Christen ist der Auftakt zur Neuschöpfung, das in der Nachfolge Jesu wachsen muss und in der Ewigkeit zur Vollkommenheit gelangen wird. Wir wissen, dass wir erst, wenn wir bei Jesus sind, werden so sein, wie er ist. Ich möchte zum Schluss kommen und schließen mit einer Andacht, die ich gefunden habe bei Axel Kühner in einer seiner Andachtsbücher. Vielleicht kennt jemand, hoffen wir das Beste. Aus diesem Andachtsbuch fand ich eine sehr passende, schöne Andacht, die diesen Vers, weil ich finde, dieser Vers fasst die Predigt auch in einer gewissen Weise gut zusammen. Die Sünde lauert vor deiner Tür und nach dir hat sie Verlangen, die Begierde, ja, in uns, wie Jakobus sagt. Du aber herrsche über sie. Das ist unsere ganz große Aufgabe. Und das ist unser täglicher Kampf. Und da kann sich keiner von rausnehmen. Und ich glaube, das geht bis ins hohe Alter, so wenn ich richtig informiert bin. Jedenfalls, ich merke nicht, dass es irgendwie nachlässt mit der Zeit. Ja, das geht heftig weiter, der Kampf. Axel Kühner schreibt, ein Pastor machte Hausbesuche und er klingelt an einer Haustür. Aus der Sprechanlage ruft eine Stimme, bist du es, mein Engelchen? Der Pastor ist etwas verwirrt, aber dann antwortet er schlagfertig, nicht direkt, aber ich bin von der gleichen Firma. Er schreibt weiter in der Andacht, das ist der Urtraum des Menschen. Wenn es anklopft, möchte es doch ein Engel sein,
der mit Liebe und Wärme, mit Schutz und Fürsorge in mein Leben eintritt. Wenn es klopft, kann es aber auch ein Verführer sein, der in mein Leben eindringen, es besetzen und zerstören will. Gott hatte Kain einst gewarnt, die Sünde lauert vor deiner Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Kain ließ die Sünde ein. Er erschlug seinen Bruder Abel und es begann eine Geschichte von Blut und Tränen, die sich bis heute und unsere Tage und Welt fortsetzt. Wenn es klopft, kann es die Sünde sein, die uns verführen und ersticken möchte. Werde ich sie einlassen und ein Geheimnis mit ihr haben? Werde ich ihrem Zauber erliegen und ihrer Verführung Raum geben? Wenn es klopft, kann es aber auch der auferstandene Christus sein, der von sich sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20. Auch Jesus möchte in das Haus meines Lebens hineinkommen. Werde ich seiner Werbung nachgeben, ihn einlassen und einen Bund der Liebe mit ihm machen? Er will der Engel, der Bote Gottes sein, der mein Leben mit Liebe füllt, mit Freundlichkeit erwärmt und mit seiner Fürsorge bewahrt. Er will uns die Wiedergeburt schenken. Die Frage ist heute, nimmst du es an? Und damit möchte ich auch diese Predigt schließen. Die Sünde ist vor der Tür, die Sünde ist in uns, die Begierde ist in uns. Lasset uns wachsam sein und darüber herrschen. Und gleichermaßen gilt diese Einladung auch heute. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und auch heute ist der Tag des Heils. Heute ist die Gelegenheit, diesem Werben Gottes die Tür zu öffnen und Christus in sein Leben aufzunehmen. Möge Gott uns dabei segnen. Amen. Thank you.